Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, mit euch heute Gottesdienst feiern zu können. Das ist Finale für dieses Wochenende, das wir zusammen haben konnten. Ich bin seit Freitag hier bei euch in der Gemeinde. Freitag war Gebetsabend mit Jung und Alt, gestern ein Missionsabend, Reisebericht aus Kenia und heute die zwei Gottesdienste, ja, die münden im Grunde so ins Finale. Und ich stehe hier heute Morgen als ein Botschafter vor euch. Ihr wisst, was ein Botschafter ist? Ein Botschafter ist ein Repräsentant seines Landes. Ich darf heute repräsentieren die verfolgte Kirche, ein Fürsprecher sein für sie, weil sie oft niemand haben, der für sie spricht, der Stimme für sie erhebt. Wir sagen immer bei Open Doors, wir wollen Gesicht und Stimme geben für die oft niemand spricht. Und wenn ich sage, ich bin ein Botschafter, du bist auch einer, weißt du das? Ein Botschafter für Jesus Christus, wenn du ihm glaubst, ihm gehörst, ihm folgst. Wir sind nämlich Botschafter in Christi, an Christi Stadt, indem wir rufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag, den wir als Christen zu erfüllen haben. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und wenn ich heute hier vorne stehe und auch jetzt Predigt halte, das verbinde mit der verfolgten Kirche, darum geht es auch heute, morgen, in jeder Situation Gott vertrauen, so habe ich es überschrieben für uns. Und ihr seht hier eine Gemeinde, die sich trifft in Nigeria, und wenn ihr das Bild genauer anschaut, merkt ihr, da ist was anders als normal. Diese Kirche, diese Gemeinde kommt zusammen, obwohl ihre Kirche zerstört ist, die vor einiger Zeit angegriffen wurde, abgefackelt worden ist, und für eine Zeit lang war hier wahrscheinlich niemand. Aber sie haben sich doch entschlossen, deswegen begeistert mich dieses Foto, dieses Bild, zu sagen, wir lassen uns nicht aufhalten, wir wollen zusammenkommen, wir wollen letztendlich Gottesdienst feiern, auch wenn die Umstände keine gute Sprache sprechen für uns. Und wir wollen einander sehen, wir wollen einander treffen, wir wollen uns gegenseitig begegnen, ermutigen, Handreichungen tun, aber wir wollen uns auch verbinden miteinander und den allmächtigen Gott erheben, so wie wir das hier auch getan haben. Und letztendlich, das ist Kirche, nicht das Gebäude. Und ihr habt ein wunderschönes hier als Matthäusgemeinde, aber die wirkliche Kirche, das sind die lebendigen Steine, das sind du und ich, die wir miteinander zu Jesus Christus gehören und ihm folgen. Wir gehören zusammen. Und wir gehören letztendlich auch zusammen mit ihm, weil es gibt nur einen Leib Christi weltweit, eine Gemeinde. Und die Bibel sagt uns, wenn ein Glied leidet, wir sind Glieder an diesem Leib Christi, er ist das Haupt, wir sind Glieder. Wenn ein Glied leidet, dann leidet der ganze Leib mit, der ganze Körper ist mit betroffen. Und manches Mal denke ich auch so hier für uns in Deutschland, in der freien westlichen Welt, das Thema verfolgte Kirche, bedrängte Kirche ist so, so weit weg für uns. Und wo wir vielleicht uns auch fragen, ja, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun, auch mit meiner Lebenswirklichkeit? Ich möchte reinstarten, bevor wir gleich Wort Gottes miteinander betrachten, mit einem ersten Film, der uns so dieses Unvorstellbare versucht nahezubringen. Stell dir mal vor, erster Film bitte.
Stell dir mal vor, nur für einen Augenblick, stell dir mal vor, es ist Sonntagmorgen und der Pastor geht nach vorn. Ihr nehmt das Abendmahl gemeinsam, andächtig doch voller Freude, und mit einem Mal stimmt die Polizei euer Gebäude. Befehle werden gebrüllt, ein Baby fängt an zu schreien. Euer Pastor wird verhaftet, seine Frau beginnt zu weinen. Ein junger Mann will sich wehren, doch bekommt den Schlagstock auf die Hände. Und in das Chaos tritt ein Polizist ans Mikro und verkündet, eure Gottesdienste haben ab sofort ein Ende. Und stell dir mal vor, nur für einen Augenblick, stell dir mal vor, es ist Sonntagmorgen, doch du gehst nicht zur Kirche, denn dort haben deine Kinder Angst seit dem Anschlag im Nachbarort. Und es wäre eine Lüge, ihnen zu sagen, dass euch das nicht ebenfalls droht. Wer weiß, ob nicht heute ihr an der Reihe seid. Die Dschihadisten haben euch gewarnt, vielleicht ist es jetzt soweit. Und du willst Jesus mit der Gemeinde anbeten, willst deine Freunde wiedersehen, aber vielleicht ist es ein bisschen zu riskant, heute zum Gottesdienst zu gehen. Und stell dir noch eines vor. Nur für einen Augenblick stell dir mal vor, es ist Montag, ihr trefft euch an einem geheimen Ort. Der Sonntag wird zu auffällig, darum seid ihr heute bei deinem Schwager versammelt um den Esstisch. Scheinbar nur Familie und Freunde, die essen und Tee trinken. Oder doch eine Untergrundgemeinde, die ein verbotener Glaube verbindet? Wenn euch jemand dabei findet, so viel ist sicher. Seid ihr abhängig von der Gnade eines Richters? Was, wenn all das Realität wäre? In diesem Augenblick, an vielen Orten dieser Erde. Denn das ist es. Das und noch viel mehr, das ist das, was Menschen erleben, wenn sie bekennen, Jesus ist Herr. Und bitte hab keine Angst oder ein schlechtes Gewissen. Wir dürfen dankbar sein für die Freiheit, die wir besitzen. Aber lass uns sie auch gebrauchen. An der Seite unserer Geschwister in Verfolgung laufen. Für die, die keine Stimme haben, unsere Stimme erheben. Für die beten, die keine Kraft mehr haben zu beten. Denn das ist das, wonach sie uns als erstes fragen. Würdet ihr unsere Last im Gebet mit uns tragen? Und darum ist es das, womit wir als erstes starten. Warum wir heute handeln, statt noch einen Tag zu warten. Damit sie die Kraft bekommen, an Jesus festzuhalten. Den Mut haben, seinen Namen zu bejahen und auch wenn jedermann sie hasst, seine Liebe in die Welt zu tragen. Dann gehen Gefängnistüren auf. Innere Wunden beginnen zu heilen. Wer schon aufgeben wollte, wird gestärkt, um dran zu bleiben. Und aus Verfolgern werden Nachfolger. Auf ihr Zeugnis hin und durch sein Wort. Wir beten und Jesus antwortet, stell dir das mal vor.
Und das wollen wir glauben und erwarten, auch in diesem Gottesdienst, wenn wir zum Abschluss nachher beten wollen für verfolgte Gemeinde, für Christen in diesen Ländern, dass wir diese Gebetsbrücke zu ihnen hinbauen und dass das passiert. Wir beten und Jesus antwortet. Während wir hier zusammen Gottesdienst feiern, irgendwo an irgendwelchen Plätzen dieser Welt geschieht vielleicht gerade so etwas, was wir gesehen haben. Und wir wollen uns von Herzen mit ihnen verbinden. Wir gehören zusammen, wir sind Familie. Und verfolgte Christen wünschen nicht unser Mitleid. Sie freuen sich darüber, wenn wir Anteil nehmen und unser Herz einfach für sie aufmachen und in dieser Verbindlichkeit einfach an ihrer Seite stehen und ihnen den Rücken stärken. Dankeschön. Ich möchte einen Bibeltext in diese Zeit der Predigt stellen aus dem Alten Testament, aus Psalm 57, Verse 7 bis 9. Ihr seht die schon angeschrieben. Wir ein paar Gedanken gleich dazu und dann möchte ich es gerne noch verbinden mit ein paar Zeugnissen aus Indonesien für uns heute Morgen. Geschrieben von David. Und wenn du diesen Psalm 57 bei dir als Überschrift noch einmal liest, nachliest, reinschaust, dann findest du beschrieben, in welcher Situation dieser damalige König, und der war da noch gar kein König von Israel, in welcher Situation er sie beschrieben oder diesen Psalm geschrieben, gedichtet, gesungen hat. Eben auch als ein Verfolgter. Verfolgt von seinem eigenen Schwiegerpapa, von seinem eigenen Schwiegervater. König Saul, er hatte die Königstochter geheiratet. Er hatte den Riesen Goliath besiegt, war an den Königshof gekommen, hat die Michael geheiratet. Ja, und dann war der Neid, die Missgunst von Saul auf diesem David, weil das Herz des Volkes ihm zugetan war und er in ihm einen Kontrahenten erblickte und viel, viel mehr etwas deutlich wurde von dieser Salbung durch den alten Propheten Samuel, du wirst einmal König über Israel werden. Und diese Berufung, diese Prophetie, die hat David fest im Herzen getragen und das hat dazu geführt, dass er verfolgt wurde. So wie Jesus, als er sein Bekenntnis immer wieder auch zum Ausdruck brachte, ich bin der Sohn Gottes, stimmt es, was du sagst? Ja, du sagst es. So viel Widerspruch und Ärger unter den Frommen der damaligen Zeit hervorgerufen hat. Das ist Gotteslästerung und es hat ihn letztendlich ans Kreuz gebracht. Und so viele unserer Brüder und Schwestern im Glauben, wenn sie dieses Bekenntnis tragen, ich glaube an Jesus Christus, eben auch diesen Widerspruch auch ernten. David beschreibt die Situation, in der er sich befindet, hier wie folgt. Sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt. Sie haben meine Seele gebeugt, sie haben vor mir eine Grube gegraben und fallen doch selbst hinein. Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harfe, ich will das Morgenrot wecken. So hat er sich gefühlt auf der Flucht. Immer wieder Fallen, die ihm gestellt wurden. Und er befand sich tatsächlich jetzt in der Höhle, dort in der Wüste, förmlich in der Falle. Sie hatten sich dort versteckt. Und auf einmal rutscht ihnen das Herz in die Hose, als sie merken, sie sind nicht die Einzigen, die diese Höhle gesehen und entdeckt haben, sondern in den Höhleneingang tritt König Saul, der verfolgt. Und jetzt ist es aus mit uns. Keine Fluchtmöglichkeit. Wir sind gefangen wie die Maus in der Falle. Er darf uns jetzt nicht entdecken. Entspannung kommt, als sie merken, Saul hat sie scheinbar nicht bemerkt und legt sich schlafen und fällt in Schlaf. Und dann hieß es auf einmal, vielleicht von links, von rechts, David, das ist deine Gelegenheit. Gott hat dir deinen Feind in die Hand gegeben. Du kannst jetzt König über Israel werden. Diese Prophetie kann heute wahr werden. Ich bin Gott dankbar, dass David sich anders verhalten hat. Obwohl so viel Dunkelheit dort gewesen ist und wie gesagt Fallen gestellt wurden, üble Nachrede, komm, gib doch auf, lass es doch bleiben einfach mit dieser Salbung, mit dieser Berufung. Die Seele war gebeugt, ein schwerer Rucksack, der auf seinem Rücken lag und wo er manches Mal so empfand, ja, da wird mir eine Grube gegraben, aber sie werden selber hineinfallen. Und er hat hier sich ganz, ganz anders verhalten, positioniert und entschlossen, sich zu verhalten, als viele Menschen es vielleicht tun würden. Er sagt, ich gebe ihnen die Hand des Allmächtigen. Ich werde nicht Hand an den König legen, sondern übergebe es in Gottes Hand, dass er für mich streitet, dass er für mich kämpft und dass er mir den Weg bereitet. Ich will sehen, dass diese Salbung, diese Berufung, die er über mein Leben ausgesprochen hat, dass er sie wahr macht. Für uns ist das heute so ein Sprichwort, das wir im Deutschen kennen, ja. Wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Hat seinen Ursprung hier im Psalm 57. Im Übrigen, viele unserer deutschen Sprichwörter haben letztendlich ihren Ursprung im Wort Gottes in der Bibel. Er legt nicht Hand an den König, sondern schneidet ihm lediglich einen Zipfel des Königsmantels ab. Und als Saul erwacht vom Schlaf und am nächsten Morgen mit seinem Heer weiterzieht, ruft David ihm nach. Ich hatte dich in der Hand, aber ich habe dich geschont und ich übergebe dich in die Hand Gottes. Diesen königlichen Weg hineinzugehen, das machen immer wieder auch unsere verfolgten Brüder und Schwestern. Wir können so viel auch von ihnen lernen. David entscheidet sich, in der Not, in der Schwierigkeit auf Gott zu vertrauen. Er will ihm singen, er will ihn loben. Er sagt, wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harfe. Ich will das Morgenrot wecken. Im Moment sehe ich noch nichts davon. Ich sehe noch nichts von Gottes Zusagen. Ich sehe noch nicht, dass ein neuer Tag angebrochen ist. Aber ich will jetzt schon beginnen, das Lob Gottes zu vermehren. Es ist leicht, an so einem schönen Sonntag wie heute, Oh Happy Day zu singen. Aber im Grunde, das Lob Gottes zu vermehren, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann bekommt das noch eine ganz, ganz andere Qualität. Aber David sagt, ich will das tun, ich entscheide mich dafür, ich gebe mir diesen Ruck und ich glaube und vertraue darauf, dass ein neuer Tag anbrechen wird. Zeig uns das nächste Bild. Ich möchte es verbinden mit Pastor Michael aus Indonesien, der sich auch diese Entscheidung festgemacht hat. Ich will diesen königlichen Weg beschreiten, so wie Jesus uns ja Beispiel gegeben hat, am Kreuz noch zu beten für seine Verfolger. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diesen Weg der Vergebung, diesen Weg der Liebe Gottes, weil Liebe ist auch immer wieder eine Entscheidung, die ich treffe, ist nicht nur eine Gefühlsduselei. Er war angegriffen worden von Gegnern des Evangeliums. Er hat das Evangelium dort verkündigt und wurde zur Zielscheibe und für manche ein Dorn im Auge, sodass sie kamen und ihn mit einer Machete angriffen und er wäre fast verblutet, hat mehrere Liter Blut verloren. Es ist im Grunde ein Wunder, dass er es überlebt hat. Wir hatten ihn vor einigen Jahren zu Gast hier bei uns, bei einem unserer Open Doors Tage, und er hat uns auch seine Geschichte erzählt. In diesem Zusammenhang ist auch ein Bericht entstanden hier für Gesichter der Verfolgung. Ich weiß nicht, wer von euch diese Sendung kennt, immer sonntags abends 18 Uhr auf Bibel TV oder im Internet auf unserem YouTube-Kanal kann man es auch noch einmal nachschauen. Hört einmal, was er uns berichtet hat, was ihn zu dieser Entscheidung geführt hat. Bitte schön.
Ich schlief gerade in dieser Position, als diese Leute hereinkamen und mich angriffen. Sie haben mit einer Art Machete auf mich eingeschlagen und mich zuerst hier im Gesicht und dann hinten am Hals getroffen. Ein Beamter kam nach dem Angriff auf mich zu, denn Indonesien ist ein Rechtsstaat, und er sagte zu mir, wie wäre es, wenn Sie den Rechtsweg gegen die Attentäter einschlagen und diese Leute anzeigen? Ich möchte aber nicht, dass Sie bestraft werden. Meine Strafe ist Liebe. Man soll diese Leute nicht einfangen. Es war nicht genau bekannt, wer alles hinter der Attacke auf mich stand. Meine Pflicht aber ist es, ihnen zu vergeben. Wenn diese Leute zu mir kommen, spreche ich ihnen Vergebung aus. Sie wussten ja nicht, was sie mit ihrem Angriff und ihrer Mordabsicht taten. Sie kennen die Wahrheit ja nicht. Jemand, der die Wahrheit kennt, würde so etwas nicht tun. Als ich angegriffen wurde, wusste ich nicht, wer diese Leute sind. Ich habe nur gebetet, dass sie sich bekehren. Aber später habe ich gehört, dass sich als Folge des Angriffs viele Menschen bekehrt haben. Das tröstet mich. Das Gesetz in mir ist, diese Leute zu lieben. Und wenn wir unseren Wert neu im Herrn Jesus gefunden haben, dann könnt ihr gewiss für uns alle dort beten, dass wir zurückfinden zur ersten Liebe. Ja, diese erste Liebe und die Vergebung, von der auch Martin Luther gesprochen hat.
Yang mula-mula itu ketika seperti Martin Luther dulu pernah dia.
Ich denke, man vergisst diese göttliche Liebe. Die Menschen im Westen sind dabei, sie zu vergessen.
Orang Barat.
Denn ihr lebt schon in der Zeit des Wohlstands. Liebe Glaubensgeschwister im Westen, bitte kehrt zur ersten Liebe Gottes um.
Orang Barat kembali pada kasihnya yang mula-mula.
Was für ein starker Bericht. Das Gesetz in mir ist, diese Leute zu lieben und ihnen zu vergeben. Meine Strafe ist Liebe, und er ruft uns zu. Kehrt zur ersten Liebe zurück. Ihr im Westen. Bei uns herrscht oft so das Recht des Stärkeren. Wer kann sich durchsetzen? Wer schreit am lautesten? Wie kann ich nur irgendwie mir selber vielleicht auch zu meinem Recht verhelfen? Ich möchte mit diesem Beitrag auch heute Morgen uns aufrufen, dass wir nicht selber das Heft in die Hand nehmen, sondern es doch auch dem Allmächtigen zutrauen, tatsächlich auch von diesen verfolgten Christen zu lernen. So wie er sagte, ich habe nicht darauf beharrt, sie anzuzeigen und sie vors Gericht zu ziehen, dann hätte sich vielleicht überhaupt niemand fürs Evangelium geöffnet. Aber indem ich mich so ganz anders verhalten habe, indem ich ihnen vergeben habe und sie nicht angezeigt habe, kamen die ins Nachdenken, ins Grübeln, warum verhält er sich so anders? Weil in Indonesien, muss man wissen, ist die Mehrzahl der Einwohner muslimisch geprägt, und Vergebung ist dort nicht so geläufig. Man kennt eigentlich eher Vergeltung, wenn Unrecht geschehen ist. Im schlimmsten Fall zur Rache, bis hin zur Blutrache gar in einigen Bereichen. Aber dann zu vergeben, das ruft einfach auch immer wieder Erstaunen hervor. Und er sagt, es hat mich so sehr getröstet, dann zu erleben, wie sich daraufhin doch einige fürs Evangelium geöffnet haben und an Jesus Christus gläubig geworden sind. Diesen königlichen Weg zu beschreiten, so wie David sich entschloss, ich werde nicht Hand an den König Saul legen, ich übergebe ihn in Gottes Hand. Ich weiß nicht, was du vielleicht im Moment gerade so auspichst, wo es vielleicht auch, wo Ungerechtigkeit am Start ist und du vielleicht auch am liebsten versuchst, dir Recht zu verschaffen. Komm, übergib es doch in die Hand Gottes und trau es ihm zu, dass er für dich spricht, dass er für dich streitet und dass die Situation eine ganz andere Wendung nimmt, mit der du vielleicht gar nicht gerechnet hast und die du vielleicht auch so gar nicht bewerkstelligen könntest. Ein zweites, was ich uns mitgeben möchte, auch aus Indonesien, was das Herz sehr berührt und wo ich auch dankbar bin für die Eltern, die ihre Kinder auch immer wieder auch im christlichen Glauben erziehen und so viel gute Saat einfach hineinlegen. Es war ein Gottesdienst, so wie hier heute. Kinder im Kindergottesdienst und bei den Erwachsenen dauerte es länger. Ihr seht hier Alvaro und Trinity. So waren sie nicht in den Gottesdienst gekommen, natürlich, beileibe nicht. Gottesdienst dauert länger und die Kindergottesdienstmitarbeiter sind schon durch und sagen zu den Kindern, ach kommt, ihr dürft schon mal nach draußen in den Kirchhof gehen und ihr könnt spielen gehen. Situation ist folgende, zur Straße hin ist das Kirchengelände durch eine hohe Mauer abgegrenzt und sie haben nicht gesehen, dass dort draußen ein Motorrad angefahren kam, dass er stoppte und dass er aus seiner Tasche hervorholte einen Molotow-Cocktail. Ihr wisst, was das ist, eine Glasflasche mit Benzin, die Lunte, und er zündete sie an und er wirft sie im hohen Bogen über die Mauer in den Kirchhof. Sie zerschellt dort und es entsteht ein Brand und Kinder werden erfasst. Das Schreckliche wird auf einmal Unfassbare dort zur Realität für diese kleinen Menschen, für die Gemeinde, für die Mitarbeiter. Was für ein Schreck, was für ein Schock. Wir hörten davon von Open Doors und haben versucht, auch möglichst schnell auch zu reagieren, einfach der Gemeinde dort zur Seite zu stehen, aber auch unsere Fürbitter weltweit zu mobilisieren und auch zu beten, weil es sah wirklich nicht gut aus. Gott sei Dank, sie haben es alle überlebt, aber diese beiden am heftigsten betroffen, mit mehreren Hauttransplantationen und mehreren Operationen. Und haben dann gesagt, kommt, lasst uns beten. Und nächste Folie, lasst uns auch Ermutigungskarten schreiben. Das machen wir so von Zeit zu Zeit. Gibt es immer wieder Aktionen, wo wir auch Grüße versenden in verschiedene Regionen dieser Welt. Und ihr seht hier die Mama von Trinity, wie sie tatsächlich voller Überraschung aus wo überall her diese Post kommt, dass der Kleine einfach auch vorliest und mit ihnen teilt. Sie waren sehr, sehr berührt. Alvaro war auch beteiligt, der bekam auch einiges ab und die anderen beiden, aber einfach mal diese zwei hier. Der Attentäter wurde gefasst, Gott sei Dank. Er wurde auch zur Rechenschaft gezogen, in diesem Fall, er wurde angeklagt und auch verurteilt. Und die Mutter von Trinity war auch während dieser Gerichtsverhandlung anwesend und bekam an einer Stelle das Wort. Sie hat sich an ihn gewendet und hat ihm auch Vergebung zugesprochen. Ich vergebe dir, aber ändere dein Verhalten, ändere deinen Weg, verlass diesen Weg, diesen falschen Weg, den du eingeschlagen hast. Das waren ihre Worte an ihn, aber sie hat vergeben. Wie ist es weitergegangen für sie? Weitere OPs, die notwendig geworden sind und es werden vielleicht noch die ein oder andere notwendig sein. Die Kinder sind im Wachstum begriffen. Sie brauchen weiterhin auch unsere Fürbitte, unser Gebet. Und ihr seht hier, das sind so die letzten Fotos, die wir von den beiden bekommen haben. Hier noch einmal Trinity. Sie liebt es zu tanzen. Natürlich wie so ein Mädchen, kleine Prinzessin. Aber schaut mal, auch auf dem rechten Bild, die Narben sind einfach da. Und ja, wie wird das einmal sein, wenn sie dann in die Pubertät kommt und wenn es dann darum geht, ach Mensch, was hat das Schicksal mir zugefügt, ja, und vielleicht auch darin, damit klarzukommen, vielleicht auch mit Gott zu hadern, warum hast du da nicht geschützt, diese Fragen, die natürlich auftauchen können, lasst uns wirklich dafür beten, dass diese Saat des Glaubens, die ausgestreut wurde in ihr Herz, des Gottvertrauens in jeder Situation Gott zu vertrauen, dass sie einfach sie umgibt und sie durchträgt, auch durch ihr Leben, durch ihr kleines Leben, und sie ist im Wachstum begriffen. Alvaro sehen wir hier, auch mittlerweile so ein fescher junger Mann, geht zur Schule und er sagt, ja, ich muss diese Mütze eigentlich immer wieder auch auflassen, wenn wir draußen sind in der Pause, oder ich muss den Schatten aufsuchen, weil wenn die Sonne so stark scheint, dann meine Kopfverletzung, die Haut ist einfach so sensibel und so dünn, ich habe einfach dann immer wieder auch Schmerzen und muss da sehr auf mich achten. Wie gesagt, dankbar und stolz bin ich auf die Eltern, die diese Kinder einfach umgeben und begleiten, natürlich auch die Gemeinde. Und bei einem der letzten Besuche durch unser Team bei Ihnen, wo nach Ihnen geschaut wurde, hat Alvaro mit seinem Papa ein Lied gesungen. Und das möchte ich euch einfach auch nochmal so als ein Dankeschön hier rüberschicken nach Bremen. Begründet ist dieses Lied, wir verstehen es gleich nicht, es wird auf Indonesisch gesungen, es sei denn, jemand ist hier und kann Indonesisch. Aus Sprüche 17, Vers 22. Und dort steht: Ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Das ist jetzt auch so ein Text und man könnte da ein schönes Lied davon machen und es ist leicht, das dann so zu singen, wenn wir es singen. Aber natürlich aus seinem Munde, aus dem Munde von dieses Kindes, und ihr werdet es gleich hören und sehen, dann kriegt das nochmal ein ganz, ganz anderes, eine ganz andere Qualität, ein ganz, ganz anderes Gewicht. Und ich sag einfach Danke für alle Fürbitte, für alle Gebete, die ihr immer wieder geschickt habt. Sie sagen, sie spüren das, und lasst uns weiter dranbleiben, dass sie umgeben sind von dieser Kraft Gottes, von dieser Liebe eingehüllt, und auch diese Zuversicht, den Mut, die Hoffnung nicht verlieren. Wir hören noch einmal auf Alvaro und seinen Papa. Mein Herz ist bereit zu singen und zu loben. Lasst uns beten, dass er das niemals verliert, auch diese Perspektive immer wieder einnehmen kann und dass er diese Nähe und die Fürsorge Gottes ganz besonders auch erfahren kann, Alvaro und Trinity. Wir sind ein Gebetsdienst und rufen immer wieder zum Gebet, weil das kann ein jeder tun und diese Gebetsbrücke können wir immer wieder bauen. Nächste Folie zeigt uns doch nochmal. Danke für all das, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt. Genau, diese wollte ich gerne haben. Danke für die Gebete. Und unser Gründer hat uns ein Vermächtnis hinterlassen. Er ist vor jetzt 2,5 Jahren nach Hause gegangen, hat die Adresse gewechselt. Er freut sich dort bester Gesundheit, ist im himmlischen Zuhause angekommen. Aber das ist wie so ein Vermächtnis auch diesbezüglich. Unser Gebet kommt an die Orte, an die wir nicht kommen. Keine Grenzen, keine Gefängniswände, keine Türen sind für uns verschlossen, wenn wir beten. Das werden wir gleich noch tun, auch für die verfolgte Kirche. Und es wäre ein großer Erfolg auch dieses Einsatzes hier von meiner Seite, wenn es nicht nur heute in diesem Gottesdienst oder im letzten Gottesdienst geschehen ist und das war's dann erstmal für dafür längere Zeit, sondern dass das Gebet weitergeht. Dass auch morgen wieder für die verfolgte Kirche, nächste Woche, nächsten Monat, für sie gebetet wird und sie getragen sind. Deswegen bringen wir dieses Monatsheft raus. Es wurde euch am Eingang ausgeteilt. Wenn du keins erwischt hast, hol dir dort eins ab. wo du Stoff bekommst, Nachrichten aus der verfolgten Kirche. Du kannst dir selber einfach diese Hilfe holen oder diese Gedankenstütze, die Erinnerung, auf der Rückseite das Kärtchen ausfüllen, bei mir am Stand abgeben, dich dort in die Liste eintragen oder wer es gerne online machen möchte, einfach über den QR-Code dann ausfüllen und dann einmal im Monat diese Erinnerung zu bekommen. Stimmt, ich wollte doch für die verfolgte Kirche beten. Jedes Heft hat so einen Schwerpunkt. Diesen Monat geht es um Nordkorea. In der Mitte ist ein Gebetskalender entwickelt. Wenn du sagst, ich weiß gar nicht, wie ich so richtig beten soll, dann nimmst du einfach diesen Gebetskalender, vielleicht als Vorlage, als Möglichkeit. So ein schlankes Format ist, das kann man auch gut raustrennen, in die Bibel reinlegen oder wo auch immer. Und dann sind das 2, 3, 4 Sätze, mehr nicht. Wir versuchen es einfach zu machen, die du auch in der Haltung von Gebet einfach lesen kannst, um einfach dann zu sagen, wir stehen an eurer Seite, wir wollen, dass dieses Gebet, diese Gebetswelle einfach rollt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auch bei der Gemeindeleitung, dass ich hier sein durfte an diesem Wochenende und ich bin ja noch da, gerne auch im Anschluss ansprechbar dort, schaut euch um, manches ist kostenfrei mitzunehmen, manches zum Erwerb. Ihr könnt mich auch dort noch ansprechen und löchern. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euer Gebet. Gottes Segen mit euch auch hier weiterhin in Bremen. Ich gebe an dich zurück. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.